Und mir macht große Sorge, dass wir insbesondere von dieser linken Regierung im Moment eine Tendenz erleben, dass man versucht, den Korridor der Sagbaren immer weiter zu verengen.
Das, was wir ja sehen, und das ist in Berlin, ich meine, ich wohne hier, das ist nicht nur an Silvester so, hier geht halt echt die Luzi, ne? Und jeder, der in dieser Stadt wohnt, der weiß das.
Ich möchte doch einen Kanzler haben als Bürger, der sagt, ich mache den Weg frei. Hier geht's lang. Mut, Aufbruch, Erneuerung. Ich gebe euch Ziele vor, eine Vision vielleicht.
Also jedes zweite Unternehmen klagt darüber, dass es seine Stellen nicht besetzen kann. Wir sprechen immer über Fachkräftemangel. Ja, das ist richtig. Wir haben vor allem aber auch einen Arbeitskräftemangel.
Ein Verzicht auf Wachstum können sich diejenigen leisten, die schon etwas haben. Die grünen Kids aus bürgerlichen Familien, die irgendwie mit dem SUV zur Demo fahren.
Aber nicht
ja?
der Busfahrer um
Und
die
nicht
Ecke.
Der Busfahrer um die Ecke.
Einfach mal machen. Der Podcast mit Carsten Linnemann.
Hallo zusammen. Einfach mal machen. Weiter geht's. Die dritte Folge. Ich freue mich drauf. Ich habe heute wieder zwei tolle Gäste. Sie sind wortgewandt. Wortgewaltig unterwegs und sagen das, was sie denken. Das macht diese Folge aus. Sie heißt Einfach mal machen. Wir hören uns zum dritten Mal. Sie können uns aber auch zusehen auf YouTube. Und ich freue mich besonders auf Caroline Bosbach. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Und Philipp Amthor.
Hallo.
Caroline, du bist Moderatorin, du bist Autorin, du bist im Bundestag unterwegs, du bist Vorsitzende des Jungen Wirtschaftsrates.
Richtig.
Du lebst ja das Prinzip, einfach mal machen.
Absolut. Auch ich wünschte mir, dass mein Tag deutlich mehr Stunden hätte. Ich frage mich manchmal selber, wie es mir gelingt, dass ich all diese verschiedenen Bälle in der Luft halten kann. Ich glaube, Philipp kennt das auch ganz gut. Einerseits die Politik nebenbei muss auch noch ein bisschen Geld verdienen. Ich habe meine Selbstständigkeit ja noch nebenbei, bin medial relativ präsent, kann man schon so sagen. Und das macht mir alles sehr viel Freude.
Ja. Eins habe ich vergessen. Du warst bei Let's Dance eben nochmal mit Kolleginnen und Kollegen über das Thema gesprochen und die haben das
was
alle
habt ihr
geschaut.
Denn so
ich
gesprochen? Echt?
Ich habe es nicht gesehen. Hast du es gesehen, Philipp?
Ich weiß nicht, wie weit hattest du es denn geschafft?
Aber ich habe es richtig weit geschafft. Ehrlich? Meine Familie, die mir vorhin dann prophezeit hat, hat gesagt, Caro, sei nicht traurig. Du bist garantiert die Erste, die rausfliegt. Ich kenne keiner und du kannst dich überhaupt nicht bewegen. Das hat mich natürlich dann angespornt und dafür jetzt mit in die Hälfte der Shows geschafft zu haben, war schon war eine ganz, ganz tolle Zeit. Und ich sage euch, was einen wirklich prägt, wenn du vor 5 Millionen Zuschauern etwas machen musst, was du überhaupt nicht kannst. Es gibt nichts, was mehr stellt. Allein deswegen würde ich sagen, jederzeit wieder.
Ich habe es ein bisschen bei dir auf deinem Instagram-Kanal verfolgt, wie viel Sport du gemacht hast, wie diszipliniert du warst. Was hat das mit dir gemacht, diese Zeit?
Ich sag mal, was man nicht unterschätzen darf, neben dieser körperlichen Komponente, dass du einfach 8 bis 10 Stunden eine Kamera an dir dran hast. Ja, das heißt, das, was wir jetzt hier machen, das ist ja harmlos. Das macht Spaß, wir unterhalten uns, wir müssen uns auch gegenseitig, glaube ich, nicht so wahnsinnig groß überzeugen. Aber wenn du schon morgens aufstehst und das Erste, du hast immer Ton dabei, Kamera, Realisator, du bist nie alleine. Zwischendurch, während des Trainings hast du immer noch diese, ja, musst für Social Media noch performen und alles Mögliche machen. Ja, das war schon eine intensive Zeit, aber sie hat sich gelohnt.
Super. Philipp, du warst mit 24 der Jüngste im Deutschen Bundestag, bist 2017 in den Deutschen Bundestag eingezogen, bist Jurist, bist im Vorstand der Fraktion, der CDU-CSU-Fraktion und bist ein Typ. Manchmal habe ich das Gefühl, ja, die einen mögen dich, die anderen nicht. Mein Vater hat immer gesagt, wenn dich nur Leute mögen, dann ist es auch nicht gut. Wie gehst du damit um, auch mit deiner Popularität?
Also ich würde erst mal sagen, das ist, glaube ich, eine richtige Einstellung in der Politik. Der Franz Josef Strauß hat ja auch mal so schön gesagt, everybody's darling is everybody's Depp. Ja, da hat er durchaus auch recht. Ich glaube, sollte nicht zum Selbstzweck irgendwie sein, dass man nur aneckt. Aber ich glaube jedenfalls, so geht mir das immer bei vielen Redeauftritten, die ich mache. Am Ende, glaube ich, hat man nicht viel davon, wenn die Leute dann von der Veranstaltung gehen und sagen, war ja nett, aber wofür der jetzt gestanden hat, weiß ich eigentlich auch nicht. Dann lieber streitbare Inhalte hinterlassen, Schwerpunkte setzen, weil dafür geht man ja in die Politik. Nicht einfach nur des Kuschelns wegen, sondern um inhaltlich zu ringen, zu überzeugen. Und deswegen kann ich mit irgendwie dann auch Widerspruch sehr gut leben. Ich zitiere dich in dem Zusammenhang übrigens immer ganz häufig, weil du den schönen Satz, jedenfalls schreibe ich ihn dir immer zu, mal gesagt hast, wer Dankbarkeit und Zuneigung möchte, der soll sich lieber an seinen Dackel wenden. Das ist wahr und insoweit, glaube ich, wissen wir das auch in der Politik, eckt man auch mal an und das finde ich persönlich gar nicht schlecht.
Absolut. Übrigens der größte Fehler bei uns in der Familie, wir hatten 2 Dackel sogar. Und als der erste Dackel tot war, haben wir uns nochmal einen Dackel gekauft.
Ist doch...
Oder? Nein, die sind super tolle Hunde, aber sie lassen sich sehr schwer erziehen. Ich weiß nicht, Stichwort Erziehung. Dein Vater.
Oh, das war ja ein sehr galanter Übergang.
Das war eine Steilkurve jetzt. Also, wow.
Nein, das ist wahrscheinlich jetzt eine blöde Frage, aber da kommen wir jetzt nicht drum herum. Wer so einen prominenten Vater hat, dein Vater Wolfgang Bosbach, ich schätze ihn sehr. Damals bei der Euro-Krise war er immer der Erste in der Fraktion, der aufgestanden ist und seine Meinung gesagt hat, immer quer, auch im Stall stand. Und ich hatte da damals die gleiche Meinung und ich war immer froh, dass er vor mir aufstand, weil er einfach den Rücken durchgedrückt hat und viel mehr Erfahrung hatte als ich. Aber wenn man so einen prominenten Vater hat, wie geht man damit als Tochter um? Wie war deine Kindheit?
Ich denke mal, die war alles andere als normal, wie ihr euch sicher auch vorstellen könnt, wenn du morgens zur Schule gefahren wirst, dein eigener Vater strahlt dir von Plakaten entgegen. Du siehst ihn häufiger abends in irgendwelchen Tagesthemen dieser Welt als mal zu Hause abends am Esstisch. Anfangs war das noch was anderes, als die Regierung noch in Bonn gewesen ist. Mit dem Umzug nach Berlin hat sich für uns natürlich vieles verändert. In der Folge bin ich dann als Einzige von uns drei Mädchen mit ihm gezogen. Das heißt, sobald ich das Abi in der Tasche hatte, habe ich gesagt, sorry Mama, aber mich hat das schon immer wahnsinnig fasziniert, hier im politischen Berlin das alles mitzubekommen. Das ganze Parkett. Und ich habe im tiefsten Osten studiert, in Schöneweide. Also da flogen tagsüber die Ziegel von den Decken runter. Ja, kann man sich wirklich so vorstellen. Und abends durfte ich dann mit ihm auf die roten Teppiche der Stadt. Und ich glaube, das hat mich alles sehr geprägt.
Super. Philipp, was hat dich geprägt? Jetzt guckst du so, sage.
Ich habe jetzt damit gerechnet, dass wieder so eine steile Überleitung kommt. Also Moderatoren-Skills waren auf jeden Fall schon super.
Also was hat einen geprägt? Du bist Jurist, du kommst vielleicht, darf ich das noch ansprechen, wir sind ja hier ein Format und reden Tacheles. Viele Leute sagen immer, der Philipp Antor, den finde ich richtig klasse, das ist ein Typ, aber der kommt irgendwie so rüber wie so ein Abiturient. Ich habe jetzt so einen ganz toll einen Pfarrer da bei mir, den Nils Petrat, der gerade Praktikum macht bei mir, Hospitant ist. Und, sehr gut. Ich will jetzt nicht den Vergleich zum Messdiener ziehen, aber und gleichzeitig bist du ja so eloquent und kommst rüber wie eine ältere, erfahrene Person. Wie gehst du mit dieser Diskrepanz um?
Also ich würde sagen, das Tröstliche ist, das Vorurteil zu geringen Alters wird jeden Tag kleiner automatisch, ohne dass man was dafür tut. Und im Übrigen, wenn ich heute auch so jugendlich aussehe, kann das nur irgendwie am guten Team aus dem Konrad-Adenauer-Haus liegen. Aber ansonsten, ich meine, du kennst das wahrscheinlich auch. Über dich habe ich das auch schon manchmal in der Zeitung gelesen, stimmt, dass man da vom Alter ab und an unterschätzt
ärgert
wird.
Aber Maki Watzke immer mit von Borussia Dortmund. Gut. Aber der ist wahrscheinlich nur eifersüchtig, weil wir vom SC Paderborn jetzt immer besser werden. Aber zurück.
Sehr gut. Aber um ehrlich zu sein, dieses Thema mit dem Altersvorurteilen, das finde ich, kann ich immer müde belächeln. Ehrlicherweise in der ersten Wahlperiode ist es natürlich auch okay, wenn die Leute dann mal sagen, ja gut, was ist das Besondere? Der ist halt jung. Das ist aber was schnell verfliegt. Sondern dann muss man schon auch inhaltlich liefern. Und deswegen, mich hat das natürlich oft genervt, aufs Alter und auf Äußerlichkeiten reduziert zu werden. Aber wenn man das nutzt, um dann über Inhalte und Themen zu reden, dann ist das aus meiner Sicht auch okay. Und wie gesagt, ich bin jetzt auch schon 30 geworden. Also es geht auch mit dem Alter steil bergab.
Ich wollte gerade sagen, nachdem Carsten hier so schöne rhetorische Dehnübungen gerade veranstaltet hat, dass wir brauchen einfach Typen. Man braucht einfach Menschen mit Wiedererkennungswert. Und Philipp ist genau so ein Typ. Von daher, was auch immer man
jetzt eigentlich immer weniger?
Ja, da musst du besser beantworten können. Also,
haben die Angst vorm Shitstorm? Oder warum gibt es die immer weniger, diese Typen, die es damals gab? Ob ein Strauß, ein Wehner, wie die alle hießen, die haben ihre Meinung gesagt. Ja, die haben natürlich einen auf den Deckel bekommen, wenn sie in die Kneipe gingen. Und heute hast du die ganzen sozialen Medien gegen dich. Ist das so, der Grund?
Also ich kenne das von mir selber auch, gerade aus der Perspektive einer jungen Frau vielleicht noch mal zu erzählen. Ich denke, ich kann schon sehr viel ab. Ich bin auch mit der einen oder anderen Geschichte auch groß geworden, habe immer schon viel mitbekommen. Aber wenn du tatsächlich etwas sagst, was aneckt oder was vielleicht nicht dem gerade vorherrschenden Zeitgeist entspricht. Ich war mal bei SternTV in einer Sendung, ging zu den Ruf des Muizin und Gender, ja oder nein. So, die Redaktion wusste, warum die mich eingeladen hat. Die wussten gar
nicht. Frau
Bosbach
auch, ne?
Ist gegen beides, war ich dann auch. aber was dann parallel in den sozialen Netzwerken los war von wie gestrig kann man denn überhaupt sein, wo ich sage, das hat mit Gestrigkeit nichts zu tun, sondern das ist klare Haltung, die ich auch gut begründen kann. Aber das musst du aushalten können, ja.
Wie gehst du damit um? wenn du am nächsten Tag merkst, oh, da gibt es einen Shitstorm auf
Twitter? Nicht alles, darfst du nicht lesen. Also das ist einfach, das sind Sachen, wenn du weißt, ich stehe dazu für mich selber, ich kann es gut begründen und ich kann damit vor allem nachts schlafen und morgens in den Spiegel gucken, dann sollte dir eigentlich alles andere egal sein. Du wirst immer Menschen haben, die dich unterstützen, immer. Du wirst aber auch immer diejenigen haben, die gegen dich sind, die gegen dich agieren. Wir haben es gerade schon gehört, jedem Recht machen kann man es nicht, muss auch nicht sein, darf auch nicht Ziel in einer gelebten Demokratie sein. Das, was wir hier als Meinungspluralismus jeden Tag erfahren dürfen, ist ja eigentlich ein großes Geschenk. Oder anderes Thema, vielleicht kommen wir da gleich noch drauf, Thema Meinungsfreiheit auch, die wir ja faktisch und juristisch haben. Aber wenn man dann Ergebnisse der aktuellen Einsbach-Umfrage zum Beispiel sieht, wonach jeder Zweite in Deutschland sagt, dass er das Gefühl hat, seine Meinung nicht mehr frei äußern zu dürfen. Das sind schon Entwicklungen und Tendenzen, die einem Bauchschmerzen machen müssen.
Vor allen Dingen gefährlich, ne? Weil ja, dann die AfD immer mehr Auftrieb bekommt, weil die Leute sagen, die sagen das, was ist, und die anderen sagen es nicht. Oder wie ist das, Philipp? Wie siehst du das? Wie viel Faktenklarheit brauchen wir?
Also AfD würde ich gleich nochmal spezifisch einen kleinen Satz sagen, aber das Thema vorher ist natürlich schon Meinungskorridore, politische Diskussionen und soziale Netzwerke. Da stehen wir vor einem erheblichen Spannungsfeld. Viele, gerade auch im politischen Berlin, neigen natürlich dazu, die Lebensrealitäten auf Twitter mit den Lebensrealitäten über den Küchentischen in der Bundesrepublik zu verwechseln. Und das
unterscheidet sich. Mach mal ein Beispiel, wen meinst du da so?
Also ich sehe das, das wird dir auch oft so gehen, wenn man Talkshow-Auftritte hat, wo dann sich irgendwelche Journalisten oder Leute irgendwie linker, grüner Prägung echauffieren auf Twitter, einem wilde E-Mails schreiben und die normalen Leute, die, wie du mal so schön gesagt hast, morgens um 6.30 Uhr auf den Wecker kloppen und sich darum kümmern, wie es in der Familie zu Hause weitergeht, die haben gar nicht die Zeit, sich darüber aufzuregen, sondern die sagen vielleicht in einer Mittagspause, Mensch, habt ihr das gestern gesehen? Das war ein vernünftiger und guter Auftritt und das waren klare Worte, die benannt sind. Und das betrifft viele Diskussionen um die Frage, wie können wir sprechen und welche Themen können wir auch noch adressieren? Und mir macht große Sorge, dass wir insbesondere von dieser linken Regierung im Moment eine Tendenz erleben, dass man versucht, den Korridor der Sagbaren immer weiter zu verengen. Alles, was nicht Mitte in deren Verständnis sozusagen linksgrüne Ampelpolitik ist, alles, was das nicht ist, ist dann gleich rechts und alles, was rechts ist, ist gleich rechtsradikal. Und wenn man das nicht mehr sagen darf, dann gibt es viele Themen, ob bei Migration oder anderem mehr, wo wir dann eben auch die Themen nicht mehr so adressieren, wie es die Menschen in den Diskussionen tun. Und das gibt der AfD Auftrieb. Das ist gefährlich. Ist das der Grund, warum rechts in der Mitte immer weniger Platz ist? Also jetzt kann man sich diese ideologische Diskussion, glaube ich, was ist rechts, was ist links, was ist Mitte, das ist irgendwie was Verkopftes, was in der Lebensrealität der Menschen nicht stattfindet. Aber ich glaube, die Frage, wie besetzen wir noch Themen auch in Abgrenzung von dem, was die Ampel sozusagen an Verteilungspolitik macht, an Bevormundungspolitik macht, da müssen wir schon sagen, das findet in den Diskussionen oft nicht statt. Und diese Repräsentationslücke, die dadurch entsteht, die nutzt die AfD natürlich. Ich habe das bei uns gesehen, ist ja auch eine der Hauptmotivationen, weshalb ich überhaupt so jung für den Deutschen Bundestag kandidiert habe. Damals 2017 sah das meine Lebensplanung eigentlich nicht vor. Ich war mitten in meiner juristischen Dissertation, wollte die eigentlich da zu Ende bringen und habe dann aber gesehen, nachdem die AfD bei uns so stark im Auftrieb war und die CDU so ein bisschen um Antworten haderte, habe ich gesagt, das ist der Grund, weshalb ich auch kandidieren will. Wir dürfen denen das Feld nicht überlassen. Und da sehe ich sehr, sehr stark eben, dass viele Menschen bei uns dann immer wieder auch sagen, wenn ich denen sage, ja, aber die AfD löst eure Probleme doch auch nicht, dann sagen die, ja, aber die sprechen die eben an. Und deswegen müssen wir aus meiner Sicht zwei Dinge auseinanderhalten. Die AfD ist unser klarer politischer Gegner mit diesen Funktionären, die sich zu Rechtsextremismus nicht abgrenzen können. Mit denen wollen wir gar nichts zu tun haben. Die sind der klare politische Gegner der CDU. Es gibt aber auch AfD-Wähler, die wir zurückgewinnen können. Und das nicht, indem wir die AfD in der Sprache kopieren. Das ist nicht unsere Sprache. Wir sprechen eine Sprache der Fakten und der Sachlichkeit. Das schon klar. Da müssen wir uns in der Sprache unterscheiden. Aber die Themen, die dürfen wir denen nicht alleine überlassen, sondern sorgen beim Thema Steuerungsfähigkeit des Staates, Sicherheit, Migration, auch Haushalt, Finanzen, da müssen wir ganz klar Antworten finden.
Das sind ja auch unsere Themen irgendwie, wir sind jetzt schon mittendrin, aber wir stehen ja zu Beginn des Jahres 2023. Auf der einen Seite hatten wir jetzt die Silvestervorfälle, das Thema innere Sicherheit, Migration, Integration wird immer wichtiger und auf der anderen Seite natürlich die Wirtschaft. Caro, du bist Vorsitzende auch des Jungen Wirtschaftsrates. Können wir unser Geschäftsmodell noch halten, unseren Wohlstand halten und vieles mehr. Aber lasst uns mit dem ersten Punkt gerne beginnen. Nochmal, Philipp, ganz kurz. Was mir auffällt bei dieser ganzen Debatte, jetzt auch diese Debatte mit den Paschas, Friedrich Merz in einer Talkshow bei Markus Lanz das angesprochen hat, dann gibt es eine Riesendebatte und so weiter. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es wird oft darüber gesprochen, wie man etwas sagt oder wie man sich gibt, aber weniger dann über die Inhalte. Zumindest in den letzten Tagen nehme ich das so wahr. Wie nimmst du das wahr?
Ja, das ist eine völlig richtige Beschreibung dieser Diskussion. Das ist einigermaßen absurd, wenn man sieht, die erste politische Reaktion auch aus dem linken politischen Umfeld war natürlich in Reaktion auf diese Silvesternacht hier in Berlin, jetzt darüber zu diskutieren, ob man ein Böllerverbot braucht. Völlig absurd, irre, völlig, ne? Vorbei an den Problemen.
Wer war das eigentlich? Wer hat das eigentlich gefordert?
Ach, das gab Franziska, ja? Giffey, hat so zwischen den Zeilen angedeutet, ja. Und dann hat sie als nächstes einen Jugendgipfel gemacht, so als hätte man irgendwie eine Lösung darin, dass man jetzt den 35. Integrationskurs für Intensivstraftäter irgendwie macht. Das löst die Probleme natürlich nicht. Und man muss einfach benennen, was ist. Und natürlich ist es auch legitim, dass man dann über Sprache diskutieren kann. So, und da kann man natürlich auch sagen, der Begriff von Friedrich Merz zu den Paschas, den kann man überspitzt finden. Und da kann man auch sagen, ist es eine unzulässige Verkürzung? Ist es eine Überspitzung? Ja, meinethalben, darüber kann man diskutieren. Das ist jedem unbenommen, auch über Sprache zu reden. Aber es ist für viele natürlich ein Ablenkungsmanöver. Denn dieses Problem, und das ist das, was mich eigentlich stört, manche haben so den Eindruck, ja, es war jetzt ein Einzelfall, jetzt nach 2 Jahren Pandemie oder wie Safsan Schäbli sagte, viele von denen haben sich erfolglos beworben, jetzt müsse man doch mal Verständnis dafür haben. Also bei mir in Vorpommern, wo es auch viele Jahre große Arbeitslosigkeit gab, war das, glaube ich, nicht so, dass irgendwer so reagiert hat, wenn er mal erfolglos Bewerbung geschrieben hat. Aber das sind nur, sag ich mal, jetzt diese Zoten am Rande. Es geht darum, wir müssen schon sehen, es ist kein Einzelfall. Und dieses Ereignis in Berlin ist jetzt auch nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist Resultat einer Laissez-faire-Politik in dieser Stadt insbesondere, aber einer insgesamt linken Verständnispolitik, die wir an vielen Stellen erleben. Und das ist das, was sicherlich nicht ausreicht. Ich will das nicht gegeneinander aufwiegen. Nur Polizei, nur Repression, nur Strafjustiz alleine reicht nicht. Es gibt handfeste soziale Probleme, Bildungsprobleme, Integrationsprobleme, die wir auch angehen müssen. Aber dieses Gegeneinander aufwiegen aus meiner Sicht, wo man dann sagt, ja, jetzt ist es ein Problem, aber der Friedrich Merz hat da mal falsche Worte gefunden oder wir wollen lieber nur über Bildung reden, das allein löst die Probleme nicht. Die ist einfach in der Frage Respekt vor diesem Staat, in dieser Stadt Berlin, aber auch in anderen Problemstädten und Problemstadtteilen in unserem Land gibt. Und dem muss man sich einfach stellen. Das kann man nicht laufen lassen. Sonst werden wir in den nächsten Jahren, egal ob Stuttgart, Köln, Berlin, solche Exzesse immer wieder erleben.
Wie kommt das? Ich bin ja jetzt auch der Älteste wahrscheinlich in der Runde. Ich habe noch Herr Wacht.
Man sieht es dir nicht an.
Dankeschön, ja. Dankeschön. Ich habe damals noch Herr Wachtmeister gesagt. Das war bei uns damals so noch, das weiß ich noch. Da hatte man richtig Respekt. Und Philipp spricht es an. Also nicht nur Respekt vor den staatlichen Strukturen, sondern auch vor den staatlichen Vertretern. Ja, die Vertreter unseres Staates, Rechtsstaat als Ganzes, geht uns abhanden. Wie kommt das? Was ist das für eine Entwicklung?
Mit einer Sache hast du recht. Das war das, was wir auch gesehen haben in der Silvesternacht. Das war ein Angriff auch auf unseren Rechtsstaat. Genau. Das meint durch alle Vertreter dessen, Philipp hat es eben was ganz Wichtiges gesagt, wir müssen es jetzt einfach mal benennen, was jetzt ist so. Und das sehe ich übrigens auch als unsere Aufgabe an. Wir dürfen nicht diejenigen abschreiben, die jetzt sagen, okay, wir müssen sie zurückholen in die politische Mitte. Wir können nicht hingehen und sagen, das sind alles Schwurbler, das sind Verpeilte, das sind Impfgegner, das sind Rassisten, das ist mitnichten der Fall. Das sind einfach nur diejenigen, die das Gefühl haben, dass ihre Sorgen, ihre Probleme, das, was wir ja sehen, und das ist in Berlin, ich meine, ich wohne hier, das ist nicht nur an Silvester so, hier geht halt echt die Luzi, ne? Und jeder, der in dieser Stadt wohnt, der weiß das. Und wenn wir uns diesen Problem nicht annehmen, ich kann nur davor warnen, es wird überhaupt nichts mehr, absolut nichts mehr. Aber wie jetzt diese Diskussion wieder im Keim erstickt werden soll, was wir auch von medialer Seite gesehen haben. Ja, ich meine, wir haben einmal die öffentliche Meinung, dann einmal die veröffentlichte. Wenn man das Gefühl gehabt hat, gewissen Berichterstattungen in den letzten Tagen, in den letzten beiden Wochen zu folgen, konnte man ja schon glauben, dass mit Böllerverbot alles erledigt wäre. Wir haben kein Migrationsproblem, kein Problem mit Integration. Und viele, die zu uns gekommen sind, sehr, sehr viele, sind natürlich eine Bereicherung für dieses Land gewesen. Sie sind es auch heute noch, und zwar nicht nur in ökonomischer Hinsicht, muss man ja auch betonen, aber mit diesen weltweiten Fluchtbewegungen sind eben auch viele gekommen, die eine komplett andere Einstellung haben, die nicht integrationswillig sind, die das jeden Tag aufs Neue wieder demonstrieren. Das Ganze hat sich radikalisiert und ist ausgebrochen in dieser Silvesternacht. Das sind meist junge, bindungslose Männer. Und das sind einfach Zahlen, Daten, Fakten, die man einfach benennen muss. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir die bestehenden Probleme auch nicht lösen.
Sehr gut. Was müssten wir tun? Du bist Innenexperte bei uns in der Fraktion. Wenn du jetzt Bundeskanzler wärst, ja, ist gar nicht so ab.
Ach, na, oh Gott. Mal.
Was würdest du jetzt, was würdest du machen? Da sind wir auch beim Grundsatzprogramm der CDU. Was sind für dich so die entscheidenden Punkte, um einerseits die Akzeptanz vor unseren rechtlichen Strukturen, ich meine, es geht ja nicht um die Akzeptanz, das geht ja schon so weit, das sehen wir jetzt auch in Lützerath, dass zuweilen die moralische Überhöhung oder die eigene Moralvorstellung wichtiger ist als das, was der Rechtsstaat uns sagt. So weit ist es schon gekommen. Was würdest du tun? Was sind deine
zwei Punkte? Also wenn man sich fragt, was man tut, würde ich schon die Gelegenheit für den kleinen Werbeblock nutzen, dass die Berlinerinnen und Berliner etwas tun können, nämlich diesen rot-rot-grünen Pannensenat abwählen im Februar. Das wäre jetzt schon meine erste kluge Maßnahme. Denn natürlich ist klar, es hat damit zu tun, wie man auch reagiert auf solche Exzesse. Und ich glaube, da zeigt sich aus innenpolitischer Sicht, und das gilt nicht nur in Deutschland, das gilt in vielen Ländern auf der Welt, wo man sich das anschauen kann, wie man mit Problemstadtteilen umgeht, da muss es wirklich eine Politik geben, wo Strafen auf den Fuß folgen und es schnellen Vollzug eben auch gibt, auch gegen Kleinstdelikte. Da braucht man also wirklich Vollzug und braucht nicht nur irgendwie Verständnis, falsches Verständnis.
Woran liegt das, dass das Rechtsmaß nicht ausgeschöpft wird von Richtern oder dass wir zu wenig Gefängnisse haben? Oder woran liegt das? Weil das ist ja der ganz normale Bürger.
Ja, wobei ich würde da vor Richterschelte sozusagen durchaus ein Stück weit Abstand nehmen. Weil man muss schon sagen, der Rechtsrahmen gibt an vielen Stellen einiges her. Und wir haben eher aber auch die Situation einer riesigen personellen Überlastung, auch der Justiz insbesondere. Also ich sage mal so klangvolle Berufe wie die des Staatsanwalts, wo ja irgendwie so die allgemeine Bevölkerung auch riesig Respekt vor hat, zu Recht. Da ist das Problem, dass die im Moment unter Bürokratie, Verwaltungsaufwand und Akten an vielen Stellen in unserem Land absaufen, einfach automatisiert nur schnell Akten wegschaffen müssen. Das ist ein Riesenproblem. Also wir haben eine große Überforderung der Justiz. Das ist sicherlich ein Thema. Und es geht auch darum natürlich, wie stärken wir der Polizei und unseren Sicherheitskräften, die das alles auch ermitteln sollen und dort eben für Sicherheit sorgen sollen, wie stärken wir denen den Rücken? Ich meine, man kann ja fast verstehen, dass die Leute in Berlin sagen, da wollen sie nur ausgerechnet nicht Polizist werden. Selbst der rot-rot-grüne Senat hat in den vergangenen Jahren die Stellen erhöht. Aber die Stellen werden nicht besetzt, weil so gut wie kaum jemand nach Berlin als Polizist gehen will. Wo man eine Sprachfibel bekommt, wie man denn sozusagen mit Kriminellen umgehen soll. Wo die Beweislast umgekehrt wird. Wo also der Polizist beweisen muss, dass er jemanden nicht rassistisch diskriminiert hat und nicht derjenige, der Vorwürfe gegen die Polizei hat. Da will natürlich in so einem System niemand Polizist werden. Und deswegen geht es auch darum, die Dinge hängen in der Feinmechanik zusammen. Es braucht Politik, die bedingungslos eben auch der Polizei den Rücken stärkt, wohl wissend, dass die Polizei auch Fehler machen kann. Das gehört auch dazu. Dagegen kann man sich im Rechtsstaat auch wehren. Aber am Ende finde ich, es kann doch nicht sein, dass ein Klima entsteht, wo die Polizisten, die am Ende noch bereit sind, eben auch im Versammlungsrecht oder in solchen schwierigen Grenzfällen eben auch einen geraden Rücken zu machen und sich einzusetzen, dass die dann als erstes am Pranger stehen, finde ich, da haben die, die uns schützen, auch Respekt und Unterstützung verdient und den lassen linke Parteien regelmäßig vermissen.
Ja. Aber nochmal, diese eine Frage, wenn da 145 mögliche Tatverdächtige waren, warum geht da nicht einer in Haft, in Untersuchungshaft? Warum?
Ja, das ist natürlich immer, das verstehe ich auch, dass da breites Unverständnis ist, warum bleiben die jetzt nicht in Untersuchungshaft? Da muss man sagen, ist es aber schon so, da hat der Rechtsstaat eben auch seine Kehrseite oder auch seine klare Seite, die ja auch gewollt ist von uns in der liberalen Demokratie, dass der Rechtsstaat natürlich auch die Freiheitsrechte der Bürger schützt, dass man sagt, Untersuchungshaft nur dann, wenn es einen Haftgrund gibt, wie etwa Fluchtgefahr, Verdunklungsgefahr und so weiter. Und diese klassischen Haftgründe liegen in diesen Situationen überwiegend nicht vor. Ich habe schon den Eindruck, dass die allermeisten Staatsanwälte, die allermeisten Haftrichter da durchaus gerade in dieser Exzesssituation Haftbefehle erlassen würden, wenn sie es könnten. Aber, und das ist auch etwas, wo wir, glaube ich, in der Kommunikation klar sein müssen, nur weil man nicht in Untersuchungshaft bleibt, heißt das nicht Freispruch. Sondern ganz im Gegenteil, es kann natürlich und muss in diesen Grenzfällen natürlich absolut eine Strafe folgen. Und da ist das Problem eben auch, ich nannte das Politik der Nadelstiche eben in Problembezirken. Viele nehmen das ja, und das höre ich habe mich da mehrfach unterhalten mit Staatsanwälten, mit Richtern, die eben in solchen Problembezirken auch mit der Clankriminalität und anderem zu tun haben, die sagen, die Freisprüche, die da kommen oder Bewährungsstrafen, das erleben viele eben als Zeichen, dass dieser Staat es doch nicht so ernst meint mit seiner Rechtsordnung. Und deswegen müssen wir da auch klar sein. Aber es ist eben auch, und das will ich auch nochmal sagen, eben auch schon ein Bildungs- und Integrationsproblem. Das gehört mit dazu. Du selbst hast ja den Vorstoß auch mal gemacht. Ich habe den damals schon für richtig gefunden. Man hätte damals auf dich mal hören sollen mit dem Thema, wie ist es eigentlich mit verpflichtenden Deutschkenntnissen an der Schule? Und wenn man die nicht abbringen kann, dass man dann sozusagen nochmal verpflichtend ein weiteres Vorschuljahr macht, das ist etwas, was uns an vielen Stellen helfen würde. Denn wir müssen sehen, dass diese Parallelgesellschaften, dass wir die nicht weiter akzeptieren. Viele sehen Multikulti als bunte Straßenfest, das es an vielen Stellen ja vielleicht auch ist, was auch Vorteile hat. Aber von diesem bunten Straßenfest dürfen wir nicht vergessen, dass es eben sehr, sehr dunkle Seitenstraßen gibt, abseits dieses Straßenfests. Und die können wir nicht einfach ignorieren, dann wird es immer schlimmer.
Absolut, absolut. Das Thema kommt auch ins Grundsatzprogramm, dass wir Bildung zu einer nationalen Aufgabe machen, ohne den Bildungsföderalismus abzuschaffen, aber dass es gleiche Standards gibt und junge Menschen mit 4 Jahren einen Sprachtest machen und wer den nicht besteht, wird gefördert über die Vorschule, ja, nicht drangsaliert oder was auch immer. Und insofern finde ich, ist es wichtig, dass die CDU die Sachen klar beim Namen benennt, aber dann auch sagt, was sie machen würde.
Und sich auch klar abgrenzt, will ich an der Stelle nur noch mal sagen, eben auch von der AfD. Weil das ist natürlich oft so, ich kann mir das vorstellen, wenn jetzt einige den Podcast bis hierher gehört haben, werden sie sagen, das ist ja AfD-Sprech. Nein, mitnichten. Wir machen den Fehler teilweise, wenn wir jetzt sagen würden, wir überlassen das Thema Rechtsstaat der AfD. Da muss man nur mal in die Bundestagsfraktion gucken, was die mit dem Thema Rechtsstaat zu tun haben. Ehemalige Kollegen der AfD-Bundestagsfraktion werden von Ermittlungsrichtern am Bundesgerichtshof wegen Anfangsverdacht der Bildung einer terroristischen Vereinigung in Untersuchungshaft gesteckt. Das sind die, die eben keinen Respekt vor dem Staat, den sie so oft einfordern, Respekt vor Polizisten, großes Thema der AfD. Die haben aber eben gar keinen Respekt vor dem Staat, weil sie, und das sieht man in der Art und Weise, wie sie über andere Kollegen reden, auch von den Grünen, von den Linken, deren Meinung ich oft nicht teile, die ich aber nie so respektlos behandeln würde, wie es die AfD tut. Da muss ich sagen, wer irgendwie Verteidiger des Rechtsstaats sein will, der muss damit beginnen, dass er Respekt vor unseren staatlichen Institutionen hat. Und den lassen gerade die erheblich vermissen. Und deswegen haben wir da, glaube ich, eine ganz klare Aktenlage und können uns von denen auch massiv abgrenzen.
Ich finde das total spannend, was Philipp gesagt hat, weil diese Entmystifizierung, ja, und all dieses, was man ja... Die AfD zieht halt unheimlich gut, ne? Eben wenn sie durch die Thematisierung von ja, Themen, die den Menschen unter den Nägeln brennen, was du gerade gesagt hast, fand ich persönlich sehr, sehr wichtig, weil ich bin mir auch sicher, dass es viele Hörerinnen und Hörer überhaupt nicht gewusst haben, auch in dieser Schärfe. Nur, dass wir das auch nutzen. Ich würde mir wünschen, dass wir auch jetzt oder ihr auch gerade als Mandatsträger da jetzt einfach auch nicht umkippt, weil solche Debatten werden oft angestoßen. Dann versanden sie aber wieder. Du hast es selber auch eben gesagt, Carsten hat da mal was angesprochen, hast damals auch ziemlich einen auf den Deckel bekommen, viel Zuspruch, aber es gab natürlich auch diejenigen, die gesagt haben, wie kann man das machen? Ja, jetzt geht's wieder ab in irgendeine Ecke. Es war nach der Silvesternacht genauso. Es ist meine ganz, ganz große Befürchtung, dass es jetzt einmal jetzt hochgekocht ist, 1-2 Wochen, dass dieses ganze Thema Integration und Migration, das wird das eine Welle, die nicht auf uns zurollen wird, sondern uns jetzt schon überrollt. Und es findet im täglichen Diskurs, im politischen überhaupt nicht statt oder viel zu wenig. Und da müssen wir uns nicht wundern, weder über AfD-Ergebnisse, weil die Lebenswirklichkeit der Menschen, die Erfahrung daraus eine völlig andere ist, eine vollkommen andere. Das wäre jetzt einfach so ein Appell an euch, ja, Motto einfach mal machen, dass man da einfach dranbleibt, weil das Thema liegt auf der Straße, es ist unglaublich wichtig. Und das hat auch mit Emotionalisierung nichts zu tun, es ist einfach was die Menschen draußen umtreibt und beschäftigt. Nur so am Rande.
Einfach mal machen und einfach mal stehen bleiben.
Und
das
stehen
ist dann das,
richtig,
was sozusagen, glaube ich, die Abschlussfrage ist. Carsten macht das.
Ja, gut, bevor wir zum Thema Wirtschaft kommen, trotzdem noch mal ganz kurz einen Schritt noch mal zurück. Ja. Fand das klasse, euren Weg. Nur am Ende des Tages entscheidet natürlich auch das Thema Migration. Das Thema Integration für diejenigen, die hier sind und diejenigen, die zu uns kommen wollen, dass sie wissen, was es hier für Spielregeln gibt. So einfach ist das. Und wenn wir zu diesen Regeln nicht stehen, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, dass diejenigen, die zu uns kommen, uns nicht ernst nehmen. Aber es kommen sehr viele zu uns, die gar nicht kommen dürfen. Das ist auch die Wahrheit. Und Philipp, du beobachtest das jetzt schon seit Jahren. Ich war am Wochenende bei der CSU, habe auch mit Manfred Weber gesprochen. Da ist jetzt die Konzentration auf den nächsten Rat. Aber das hören wir natürlich auch schon seit Jahren. Den Europäischen Rat der Regierungschefs, die treffen sich wieder im Februar, wollen das Thema Migration angehen. Da geht es wieder um das Thema europäische Außengrenzen, Stichwort Schengen, vieles mehr. Wie würdest du das Thema Migration angehen?
Tja, die europäische Lösung, die oft beschriebene, die
der
ist
Verteilungsschlüssel.
Ja, die ist ein schönes Desiderat, ein Wunschtraum, aber mit der Realität hat das im Moment wenig zu tun und ich glaube, Politiker wären auch schlecht beraten, wenn sie die Wartezeit bis zum Eintritt einer Utopie durch Nichtstun irgendwie überbrücken. Das ist aus meiner Sicht schlecht. Und deswegen müssen wir vor allem sehen, die Europadimension spielt schon eine Rolle. Wir können das Thema Migration nur gesamteuropäisch lösen, aber man wird es nicht gesamteuropäisch lösen nach dem Vorbild dieser linken Bundesregierung, die sagt, jeder soll kommen und dann gucken wir erstmal, ob er bleiben kann oder nicht. Das ist falsch, das ist ein Sonderweg in Europa und das darf man nicht vergessen. Diese Migrationspolitik, die Nancy Faeser und andere betreiben, die isoliert uns in Europa und jetzt kann man natürlich groß sagen, ja, aber das, was Polen sagt, das, was Ungarn sagt, das, was insgesamt die Visegrad-Staaten sagen, das ist ja alles so falsch in der Migrationspolitik. Die sind aber wesentlicher Teil auch dieses Europas und das sind die Länder, die bei all dem, wie man auch Kritik üben kann, aber natürlich maßgeblich sich um den Schutz der Schengen-Außengrenze, die die Grundbedingung für die europäische Lösung ist, eben auch gekümmert haben in den letzten Jahren. Also deswegen, europäische Lösung funktioniert nicht so, dass man irgendwie sagt, jetzt setzen sich ein paar grüne und linke Aktivisten in Berlin zusammen und hacken aus, was die europäische Lösung ist. Dadurch entstehen Sonderwege. Was es deswegen braucht, ist Klarheit, auch in unserer migrationspolitischen Debatte. Und ich war da jetzt auch sozusagen ja oft kritisch in den Tönen. Ich will erstmal sagen, der Ausgangspunkt für uns ist die Zukunft des Asylrechts. Das wollen wir bewahren, aber dafür gilt, was Joachim Gauck zutreffend gesagt hat, unsere Herzen sind weit, aber unsere Möglichkeiten endlich. Das heißt, wir brauchen Ordnung, Steuerung und Begrenzung von Migration als Grundbedingung für die Flüchtlingsaufnahme. Wir wollen insbesondere den Kriegsflüchtlingen, den humanitären Flüchtlingen, gerade aus der Ukraine, aus Kriegsgebieten, denen wollen wir Schutz gewähren. Aber zur Wahrheit gehört natürlich, dass viele im Moment gerade über sichere Drittstaaten, wir sind nur von sicheren Drittstaaten umgeben, nach Deutschland kommen. Das sind Systeminsuffizienzen, das funktioniert nicht und deswegen müssen wir an der Stelle schon klar sein, wir brauchen eine Trennung zwischen wirklicher berechtigter humanitärer Migration und Zuwanderung in die sozialen Sicherungssysteme, die es auch gibt. Und deswegen müssen wir da klar sein und ich will sagen, besonders ärgerlich ist für mich dieses linke Märchen, das uns im Moment erzählt wird, wir bräuchten die Zuwanderung doch einfach ungesteuert, um unser Fachkräfteproblem zu lösen. Das wird nicht funktionieren, denn wir sehen, und das heißt nicht, dass wir deswegen gegen diese Migration sind, aber zum Befund von den Syrern, die zu uns gekommen sind, sind heute viele Jahre danach, obwohl sie arbeiten könnten, über 60% in den sozialen Sicherungssystemen. Und wir sehen doch genau das.
Über 300.000 absolut.
So, erwerbsfähige mehrere Syrer, hunderttausend Erwerbsfähige, die in den sozialen Sicherungssystemen sind und nur durch ungesteuerte Zuwanderung werden wir unser Fachkräfteproblem nicht lösen. Und deswegen lassen wir uns nicht erzählen, das ist ein wichtiger Appell, ich höre das ja von den Unternehmen auch immer, die sagen, wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen jetzt mehr Zuwanderung. Ja, das ist richtig, aber Zuwanderung von den Richtigen. Humanitäre Zuwanderung auf der einen Seite, klar, unsere Verantwortung, Fachkräftezuwanderung auf der anderen Seite, aber die, die keine dieser Bedingungen erfüllen, für die gibt es keinen Grund zu kommen und zu bleiben und deswegen müssen wir an dieser Stelle auch klar sein, das machen die allermeisten Länder der Welt auch so und wir sollten uns von unserem Sonderweg in Europa verabschieden.
Ist es so, dass die Wirtschaft sagt, komm, diejenigen, die hier sind, da gibt es einen sogenannten Spurwechsel, wir brauchen die Fachkräfte, wir unterscheiden nicht, vielleicht nicht in der Spitze, aber ich glaube, es war Herr Zetsche, ne? 2015, der war damals Chef von Daimler, der sagte, es gibt ein neues Wirtschaftswunder oder wir lösen das Fachkräfteproblem, wenn jetzt die ganzen Syrer kommen. Ich meine, wir wollen ja nur das Gute und wir wollen ja gar nicht das Schlechte und wir wollen die Menschen ja auch hier integrieren. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn man trennt und sagt, auf der einen Seite gibt es Fachkräfte und auf der anderen Seite gibt es ein Recht. Wenn das Recht eingehalten wird, darf man kommen, sonst nicht. Wie sieht das die Wirtschaft?
Also ich weiß nicht, wann dieser Satz jetzt gefallen ist, aber das können wir natürlich auch ganz klar sagen. Das ist, die Verhältnisse haben sich komplett umgekehrt. Es sind natürlich bis vor einer Dekade hauptsächlich Menschen gekommen, die wir gebraucht haben. Jetzt hat sich das genau ins Gegenteil verkehrt. Jetzt kommen hauptsächlich Menschen, die uns brauchen, und zwar aus humanitären Gründen. Ihr habt die Zahl eben gesagt, wenn man sich auch mal anschaut, wie es Thema Transferleistungen bei Syrern 60%, wusste ich jetzt nicht, aber ich weiß, dass es 40% derjenigen, die Hartz IV beziehen, sind Ausländer. So, und auch das sind, da muss man einfach thematisieren. So, es ist jetzt gerade so, Stichwort Wirtschaft, wir haben jedes zweite Unternehmen klagt darüber, dass es seine Stellen nicht besetzen kann. Jedes zweite. So, und wenn wir 2,5 Millionen Menschen in diesem Land haben, die als erwerbslos gemeldet sind, vermittelt werden müssen wollen, wie auch immer, und wir 2 Millionen Stellen dagegen haben, die unbesetzt sind, dann ist das eine Kluft, die du erstens niemandem erklären kannst und die zweitens gerade unter dem Stichwort der oft so viel gepriesenen Generationengerechtigkeit, ja, auch grob ungerecht ist. Also grob ungerecht zulasten unserer jungen, erwerbsfähigen Generation. Wir sprechen immer über Fachkräftemangel, ja, das ist richtig. Wir haben vor allem aber auch einen Arbeitskräftemangel. Das heißt, wir haben massiv auch, muss in Berlin ja nur mal abends ausgehen, ja, wir sehen das ja, Restaurants, die haben geschlossen, die führen ganze Ruhetage ein oder müssen eben früher schließen. Wir haben das Drama an den deutschen Flughäfen auch gesehen, die sind mit der Abwicklung nicht hinterhergekommen. Reinigungswirtschaft, Sicherheitswirtschaft, Leute, wir sprechen hier von 80%, das sind einfach Zahlen, damit muss einem schon schwindelig werden. Wir müssen allerdings auch die richtigen Anreize schaffen, das gehört auch zur Wahrheit dazu, dass man eben die Leute auch in Arbeit bekommt. So, ich wage jetzt mal zu behaupten, dass das mit dem Bürgergeld nicht gerade besser geworden ist. Ich bin mir sehr, sehr unsicher, ob wir damit die richtigen Anreize schaffen, arbeiten zu gehen. Sozialleistungen für diejenigen, die es brauchen, selbstverständlich. Uns wurde ja letztens noch der Union, ich weiß gar nicht, wer das war das Saskia Esken, die gesagt hat, die Union hätte ein abgründiges Menschenbild, wenn man davon, war sie doch, oder? Wenn man davon, das ist mir echt nachgelaufen, dieser Satz, hat sie eben damit begründet, wir hätten so einen Blick auf die Menschen, die Hartz IV beziehen, dass sie in der sozialen Hängematte liegen würden. Unabhängig davon, dass ich diese Wortwahl sehr unglücklich fand, würde ich sagen, im Kern musst du da einfach hart widersprechen, wenn du mal ein bisschen was vom Alltag mitbekommen hast, wenn du mal rausgegangen bist, wenn du vor allem mal gearbeitet hast in dem einen oder anderen Unternehmenkonzern, wenn du mal in der freien Wirtschaft draußen gewesen bist, so sieht's nun mal aus. Ja, wir funktionieren über Anreize. Ein sehr berühmter Investor, Warren Buffett, hat mal gesagt, show me the incentive and I will show you the outcome. Genau so ist es nun mal. Und wer das nicht registriert, wer das auch nicht schafft, in die politische Praxis und in Gesetze umzusetzen, muss sich am Ende des Tages nicht wundern. Jetzt ist natürlich so, das kommt auch dazu, dass die Attraktivität unseres Wirtschaftsstandortes jetzt nicht gerade, ja, wie soll man sagen, für das ausländische Fachpersonal, aber auch für das inländische überbordend hoch ist. Ja, ich meine, wir haben hier in Europa die höchste Steuer- und Abgabenlast, immer noch von allen Industrieländern. Thema Sozialabgaben, wir kratzen hier an der 40%-Marke. Der wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums hat ausgerechnet, es wird, wenn die Babyboomer alle in Ruhestand gehen, auf 54% ansteigen. Leute, wer soll denn da kommen? Wer soll denn da ernsthaft? Ganz im Gegenteil, die wandern uns ja ab. Also es ist gerade so, Status quo. Jedes Jahr wandern rund 50.000 gut ausgebildete junge Menschen ab. Die gehen ins Ausland zwischen 20 und 33 Jahren. Und das eben nicht, weil sie es hier nicht schön finden oder weil sie Deutschland nicht lebens- und liebenswert finden, sondern sie sagen ganz klar, es ist unattraktiv, hier zu arbeiten. Warum soll ich das ausgerechnet hier tun? Ich meine, ich bin Bundesvorsitzender des Jungen Wirtschaftsrats. Ich rede jeden Tag mit genau diesen Leuten. Was man sich da anhört, ich muss es denen auch irgendwie auch verkaufen können. Wir haben so viele Hebel und Stellschrauben, an denen wir drehen könnten. Nicht nur was Steuern und Abgaben angeht, also runter aufs europäische Mindestmaß, ganz klar. Ich weiß gar nicht, warum wir da noch ernsthaft drüber diskutieren, über Erhöhungen sprechen. Ich finde es auch schade, dass, das führt jetzt zu weit, ja, aber dass die Liberalen nicht deutlich klarere Handschrift in dieser Regierung finden konnten mit all dem, was sie versprochen haben, von der Schuldenbremse eben über Steuererleichterungen. Da ist überhaupt nichts dran zu sehen, wird auch nichts kommen.
Woran liegt das, dass so dieses, das, was du sagst, so dieses Thema Arbeit, dieses, irgendwie habe ich das Gefühl, seit Corona irgendwie, also der Staat hat ja sehr geholfen, zum Teil zu Recht. Auf der anderen Seite muss man sagen, im Vergleich zu anderen Ländern haben wir am meisten gegeben. Und gleichzeitig ist es so, dass mich mittlerweile auch Unternehmer anrufen und sagen, Herr Lindemann, fragen Sie doch mal, wo gibt es Fördertöpfe, dies und jenes, und dann gibt es eine Life-Work-Balance.
Wir haben uns sehr daran gewöhnt, dass der Staat uns aus jeder Misere irgendwie befreit.
Genau, bis zum Bürgergeld, wie du sagst. Allein der Begriff Bürgergeld suggeriert ja, dass jeder einen Anspruch hat auf dieses Geld. Dabei ist das ja Geld von Leuten, die arbeiten gehen und ein Recht haben, dass wir vernünftig mit dem Geld umgehen.
Also ist dass es erstmal erwirtschaftet werden muss, was dann verteilt wird. Das ist ja so ein fundamentaler Denkfehler.
Aber woran liegt das, dass das so stark zunimmt, dass dieses Land...
Es hat mit ganz klar linker und grüner Ideologie zu tun, das muss man sagen. Also ich glaube, der Befund ist ja schon mal richtig. Mir hat ein Mittelständler aus meinem Wahlkreis gesagt, die Work-Life-Balance hat sich jetzt umgekehrt in die Life-Life-Balance.
Ja, bei mir ist noch Life-Work.
Ja, immerhin. Aber das ist schon ein erhebliches Problem, weil wir natürlich im Moment diese gesamte grüne Wohlstandshaltung haben, nach dem Modus, wir können uns doch weniger Wachstum leisten. Degrowth ist so in der internationalen Diskussion dazu
der Stichwort. Nächsten Podcast übrigens.
Ja, das finde ich auch wichtig, weil das ist etwas, was zutiefst unsozial ist, diese Vorstellung. Denn ein Verzicht auf Wachstum können sich diejenigen leisten, die schon etwas haben. Die grünen Kids aus bürgerlichen Familien, die irgendwie mit dem SUV zur Demo fahren.
Aber nicht der Busfahrer
um die Ecke. Und nicht der Busfahrer um die Ecke, der sich sagt, ich fände es schon ganz gut, wenn irgendwie noch Wirtschaftswachstum in diesem Land da ist. Und diesen Wohlstand, den es im Moment in diesem Land für viele gibt, die vielen sozusagen jetzt ja auch bürgerliche, bildungsbürgerliche Karrieren ermöglicht haben, dieser Wohlstand ist nicht vom Himmel gefallen, indem wir gesagt haben, wir relaxen jetzt alle mal ein bisschen, sondern den haben die Generationen vor uns dadurch erarbeitet, dass sie einfach mal machen, sich anstrengen, Leistungsgerechtigkeit und vor allem Leistung als Prinzip auch verinnerlichen. Und da habe ich den Eindruck, dass diese verweichlichte Haltung, die da zum Teil an den Tag gelegt wird, als seien wir am Ende der Wirtschaftsentwicklung angekommen und jetzt ging es nur noch darum, wie wir die Welt ein bisschen besser machen können und wie wir Ungerechtigkeiten abbauen können.
Doppelmoral noch dabei.
Absolut. Das ist ja auch wichtig. Sind ja auch berechtigte Themen, über die man reden kann. Aber darüber wird das Thema Leistung und sich anstrengen, gerät völlig aus dem Blick. Wenn wir uns das anschauen, die Volkswirtschaften, mit denen wir konkurrieren, da ist bei keinem die Diskussion darüber, dass man jetzt irgendwie mal als Hauptproblem hat, ob wir zu hart in den Sanktionen gegen Arbeitslose sind oder ob wir irgendwie ein bisschen mehr Homeoffice, alles wichtig, ja, kann man über alles reden, aber wir müssen doch auch das Leistungsprinzip und das ganze Thema des Erwirtschaftens, des sich Anstrengens, das müssen wir in den Vordergrund stellen, gerade aus einer sozialen Perspektive, weil nur wenn dieser Aufstiegsgedanke da ist, dann kann das Versprechen Aufstieg durch Bildung in Deutschland gelingen. Und deswegen sage ich, diese Degrowth- und Anti-Wachstumspolitik, die ist zutiefst sozialfeindlich. Und deswegen müssen wir dagegen auch antreten.
Nein, vor allem, das ist auch ein Mythos, der sich hartnäckig hält. Das ist ja faktisch falsch. Warum muss die Wirtschaftsleistung sinken, um CO2-Emissionen einzusparen? Das ist ja das Narrativ, was dahinter steckt. Sondern sagen, wenn man sich mal anschaut, das Bruttoinlandsprodukt der EU... Ja. Das ist ja, vergleich das mal, das ist ja von 1990 bis jetzt 2021 mit um 60% gewachsen, während wir Treibhausgase eingespart haben, genau. Um 30%. Und das wissen aber die wenigsten, dass nämlich genau diese Zahlen, Daten, Fakten, die in den meisten Talkshows überhaupt, da redet kein Mensch drüber. Da redet niemand drüber. Das heißt immer, man müsste es entkoppeln. Also das ist halt fundamental falsch. Und dazu kommt natürlich, was Philipp gesagt hat, diese leicht verweichlichte Haltung unserer Gesellschaft, wenn die Unternehmer sagen, naja, früher hatte 20 Tage Urlaub, jetzt hast du 30. Früher haben die Leute bereitwillig Überstunden gemacht, locker, war selbstverständlich, ja, mal eben 50 Stunden die Woche, lässt du pünktlich den Stift fallen. Work-Life-Balance, Sabbatical, unbezahlter Urlaub, was da alles zusammenkommt, die sagen ganz klar, brauchst ja heute was, wo du früher mal eine Person drauf hattest, brauchst du heute zwei. Das ist natürlich auch ein Riesenthema, ist unglaublich teuer.
Ja. Wie könnten wir denn zum Schluss den Leuten auch wieder Mut machen? Also ist natürlich jetzt Wohlfall so ein bisschen klar. Die Ampel ist auch schwierig, gebe ich auch zu. Ich meine, von der Wirtschaftsperspektive, da haben wir auch oft drüber gesprochen. Erst eine Gasumlage, dann nicht. Dann sollen die Kernkraftwerke verlängert werden, dann nicht. Dann die Gaspreisbremse, dann nicht im Januar, dann später. Also ich sag mal, es gibt ja gar keine Führung. Olaf Scholz sagt, ich lasse euch nicht im Regen stehen. Oder wie sagt das noch?
Ne? Stehen wir doch schon.
You never walk alone.
Never walk alone.
So, ja. Aber ich möchte doch einen Kanzler haben als Bürger, der sagt, ich mache den Weg frei. Hier geht's lang. Mut, Aufbruch, Erneuerung. Ich gebe euch Ziele vor. Eine Vision vielleicht. Wie kommen wir da hin? Ich meine, das ist auch ein Punkt bei uns in der neuen Programmatik, dass wir den Leuten wieder Mut machen. Vielleicht als letzte Runde. Und dann müssen wir auf die Ziellinie kommen.
Also es schlägt die Brücke ja ein bisschen zum Beginn unseres Gespräches, wo wir festgestellt haben, es ist nicht immer nur vergnügungssteuerpflichtig, wenn man Position bezieht, wenn man sozusagen auch aneckt, wenn man streitbar ist in Position. Ich glaube aber, das ist wichtig. Wir haben nämlich im Moment auch in der Spitzenpolitik, und bei Olaf Scholz sieht man das ja sehr, sehr deutlich, der versucht eigentlich, und dadurch ist er ja auch Bundeskanzler geworden, indem er weniger Fehler gemacht hat als andere. Nicht indem er viel richtig gemacht hat, indem er weniger Fehler gemacht hat als andere. Und das ist vielleicht auch etwas, das unter dem Stichwort Politik als Handwerk ja auch gut und richtig ist. Es ist aber für die aktuelle Situation unseres Landes zu wenig. Wir brauchen Führung, Orientierung, wir brauchen streitbare Politik. Und ich finde immer, das muss auch der eigene Anspruch einer Partei sein. Wenn ich dann immer höre, ja, man sei überparteilich oder man wolle jetzt nicht in die Parteipolitik gehen. Das finde ich ganz merkwürdig. Da frage ich mich, warum denn eigentlich? Es macht einen Unterschied. Es macht einen fundamentalen Unterschied, ob die CDU dieses Land regiert oder eine linksgelbe Koalition. Und das muss man den Leuten auch zeigen. Diese Unterschiede muss man auch herausstreichen. Aber, und da will ich noch mal sagen, zum Thema Mut machen, wichtig ist schon auch, wir haben jetzt heute im Podcast wieder viel über die anderen gemeckert, was wir auch brauchen, ist eine eigene Zuversicht. Ich habe da allen so ein prägendes Erlebnis, das erzähle ich immer, weil es war wirklich so symptomatisch. Wenn ich Redeauftritte mache, im Landtagswahlkampf irgendwo, dann mache ich das meistens so, sage ich, Mensch, ich komme eine Stunde früher und wir machen in dem Wahlkreis noch ein bisschen Haustürwahlkampf. Weil da kriegt man immer so ein ganz gutes Feeling. Und da habe ich in München, in einem der deutlich besseren Stadtteile, so Eigenheime in München, Haustürwahlkampf gemacht. Da denkt man, naja, gut, ist ja jetzt nicht, gibt schlechtere Ausgangslagen so. Und wirklich, wie aus so einem schlechten, zur letzten Landtagswahl in Bayern, wie aus so einem schlechten Film. Der Porsche Cayenne steht vor der Tür, Stadtvilla in München, klingel. Ich sage, ach, Herr Amthor, ich kenne Sie nur aus dem Fernsehen, schön, Sie zu sehen und so. Und dann plauschten wir da und dann sagt sie, ah, die CSU, ich weiß nicht, der Seehofer und der Söder, die haben immer so schlechte Laune. Und die Frau Schulze von den Grünen, die ist doch so nett. Und die macht doch was fürs Klima. Also ich war wirklich fassungslos.
Das, was hast du dann gesagt? Also,
ja, da habe ich dann gesagt, das ist ja schön, wenn sie nett ist, dafür macht sie aber schlechte Politik. Und das heißt aber im Learning, was muss für uns die Lehre daraus sein? Nicht zu sein wie die Grünen, erst recht nicht inhaltlich, aber gute Laune schadet der Politik auch nicht.
Ja, also, das ist jetzt aber hoffentlich nicht neu, oder?
Ja, aber ich finde, das ist für uns schon auch nochmal wichtig, gerade in der Opposition. Wir schimpfen natürlich immer viel über die anderen, ist auch wichtig. Wir müssen aber auch mit Zuversicht und mit ein Stück weit auch guter Laune irgendwie unsere Positionen auch vertreten und auch mit Leidenschaft vorbringen. Ich finde das ganz spannend, das habe ich auch mal in Großbritannien, bin ich immer viel unterwegs, von einem der Tory-Kollegen gelernt. Der hat gesagt, das größte Problem der Konservativen in ihrer Geschichte ist ihre Miesepetrigkeit. Das ist auch nicht ganz falsch. Viele Konservative leiden ja so ein bisschen an, ach, alles ist schlimm und um Gottes Willen.
Die so, ja, aber ja, drei Leute sitzen, fertig, die das genau ja nicht so machen.
Genau so muss es aber auch sein. Deswegen sage ich, auch Abgrenzung der anderen funktioniert mit Zuversicht, mit einer positiven Stimmung, positiven Ansprache. Und das ist auch das, wie du ja auch dem Grundsatzprogramm den Spin gibst. Und so müssen wir es auch machen.
Und Caroline Bosbach eigentlich dafür steht wie kaum jemand anderes, oder?
Du hast es eben sehr schön gesagt. Natürlich die Art und Weise auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch inhaltlich. Und da muss man sagen, sorry, das ist 2021 einfach nicht gut genug gelungen. Punkt. So, ich meine, ich weiß, dass ihr das jetzt wisst. Ja, ich hoffe, das kommt dringend auch noch durch in die breite Fraktion und Partei in der Breite. Genau, ja, Stichwort Vision, was du eben gesagt hast. Ich sehe das Problem eher darin, dass wir schlittern so von Krisenmodus zu Krisenmodus. Immer erst das eine. Erst hatten wir Klima, hatten wir Corona, immer wieder Klima. Jetzt haben wir Energiekrise. Immer etwas anderes. So, wir müssen, wir reagieren nur, wir müssen wieder agieren. Müssen uns damit abfinden, dass diese Krise das neue Normal ist. Es wird nicht besser. Die Herausforderungen werden größer, sie werden anspruchsvoller, sie werden komplexer, heterogener und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn wir, bestes Beispiel, Bürokratisierung oder Entbürokratisierung in diesem Fall. Wir sagen immer, wenn wir die und die Krise im Griff haben, dann kümmern wir uns darum. Dann kümmern wir uns
genau
um Strukturreform. Das wird aber nicht mehr passieren. Und ich glaube, wenn wir gelingen, aus diesem Modus erstmal rauszukommen, wieder mehr zu gestalten, klare Visionen zu haben. Ich denke da mal gerne an die Chinesen. Nehme ich mal gerne ein Beispiel dran, die sagen, die verbalisieren das wirklich so, die sprechen das aus. Ja, ganz klar, wollen 2045 die Weltherrschaft haben. Die sagen das so und die richten alles, alle Maßnahmen, alle Strategien genau darauf aus. Warum können wir nicht mal sagen, wir wollen hier wenigstens unter die drei besten Bildungssysteme der Welt gehören, weil ich glaube, da liegt auch sehr viel Potenzial brach. Aber beim Thema Bildung in Deutschland, da fängt es nämlich an, dass an Schulen nicht gegendert wird, sondern dass da mal gelehrt wird, was wirklich wichtig ist, auch so fundamentale Zusammenhänge zwischen erstmal verdient werden muss, was danach verteilt wird. Fehlt einfach. So, jetzt war's.
Ein super Punkt gesetzt. Wir müssen ja noch kickern.
Gut, wir müssen noch kickern.
Das habe ich ja hier eingeführt. Da freue ich mich ja drauf, weil ich ja gerne.
Ich rede lieber weiter.
Weil ich ja gerne in die Kneipe gehe.
Ich habe gegen dich schon oft beim Kickern verloren.
Ich dachte, du spielst
Skat. Skat, ja, gerne auch.
Können wir nicht Skat spielen anstelle Kickern?
Ja, dann kann ich ja nur mal bitte.
Ich muss mich aber jetzt erstmal verabschieden bei den Podcast-Zuschauern oder Zuhörern, besser gesagt. Schön, dass ihr da dabei wart. Wir hören uns wieder im nächsten Monat, dann mit Clemens Fußt und Ulrike Herrmann. Ulrike Herrmann von der Taz, die einen Bestseller geschrieben hat zum Thema Kapitalismus abschaffen, soziale Marktwirtschaft. Ist das noch en vogue? Und Clemens Fußt, der Chef des IFO-Institutes. Und dann sprechen wir über Degrowth, über diese Themen. Ist unsere wirtschaftliche Ordnung noch zukunftsfest? Ich freue mich auf euch, wünsche euch alles Gute und bis bald.
Das war Einfach mal machen, der Podcast mit Carsten Linnemann. Danke fürs Zuhören. Fragen und Feedback gerne an podcast@cdu.de.